Bevor es gleich losgeht, noch eine Herzenswerbung. Es ist leider immer noch bei vielen ein Irrglaube, dass Leinöl und Walnüsse zur Bedarfsdeckung an wichtigen Omega-3 ausreichen. Aber wusstest du, dass du dafür täglich 75 Milliliter hochwertiges Leinöl zu dir nehmen müsstest? Wow, das ist gar nicht mal so wenig. Es geht aber natürlich auch einfacher. Wir haben vor Jahren schon die hochdosierten Omega-3-Öle und Kapseln von Norsan für uns entdeckt. Feli nimmt am liebsten das Omega-3 total, ich nehme am liebsten Omega-3 Arctis. Und unterwegs haben wir im Koffer immer die passenden Kapseln dabei. Übrigens empfiehlt sogar die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die Aufnahme der marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA für eine normale Herz- und Gehirnfunktion sowie für unser Sehvermögen. Dafür dann einfach täglich einen Löffel vom Norsanöl zum Essen einnehmen und schon deckst du den Tagesbedarf von 2000 Milligramm Omega-3. Bei deiner ersten Bestellung direkt bei www.norsan.de kannst du mit dem Code EPIFOOD15 gleich noch etwas sparen. Und bei Norsan direkt bekommst du immer die aktuellste und frischeste Charge an Produkten plus sparst nochmal 10% on top, wenn du das Dreierpack bestellst. Na, wenn das mal nicht verlockend klingt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Podcast. 7-Tage-Plan, was Sie essen müssen, um Ihren Darm zu sanieren. Das ist der Titel eines Online-Beitrags einer bekannten Website. Und wenn ein Beitrag zu einer darmgesunden Ernährung so startet, dann ist Vorsicht geboten. Heute wollen wir ein bisschen mit den Mythen aufräumen zum Thema darmgesunde Ernährung. Und wir haben da zum Glück mal wieder niemand Geringeren dabei als Dr. Thomas Bacharach, der sich heute die Zeit für uns nimmt. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und spezialisiert auf Magen-Darm-Beschwerden. Wir haben da auch schon zusammen einen Podcast aufgenommen zum Thema Reizdarm, was nun? Den unbedingt mal anhören. Der ist super aufschlussreich, aber ich würde jetzt einmal ganz gerne dir wieder das Wort überlassen, Thomas.
Hey Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, um das Thema Darmgesundheit, Darmkuren und so weiter gibt es ja unfassbar viele Aussagen. Und ich freue mich, dass du mich zu dem Thema eingeladen hast, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen dürfen, was daran stimmt und was eventuell daran auch nicht ganz so stimmt.
Ja, ich freue mich auch. Vorab vielleicht können wir ein bisschen mal aus dem Nähkästchen sprechen. Wir hatten ja schon mal in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie viel einfach dieses Thema Ernährung in dem Bereich einnimmt. Wir haben da ja auch zusammen gerade so ein bisschen am Leitfaden gefuhrwerkt, weil da so, so viele Fragen bestehen. Aber wir haben uns auf die wichtigsten konzentriert und freue mich da einfach, deine Expertise weitergeben zu können und selbst auch noch was dabei zu lernen. Ich würde aber jetzt mal als allererstes ganz gerne wissen, was denn dein Lieblingsessen ist. Einmal unabhängig von dem Gedanken, dass es gesund sein soll, also so ein Dirty Craving, und einmal als Arzt spezialisiert auf Magen-Darm-Beschwerden.
Also tatsächlich, ich habe ein Lieblingsessen, was ich schon in der Kindheit gegessen habe. Das ist Kalbslende mit Meuchelrahmsoße. Bisschen was Abgefahrenes, das war bei uns immer so Festessen. Und das esse ich nach wie vor unglaublich gerne. Die Soße ist halt mega lecker, wenn du dann noch irgendwas Nudeliges dabei hast, was die Soße richtig gut aufsaugt. Dann ist das etwas, was ich extrem gerne esse. Und aus Arztsicht, Darmgesundheitssicht, liebe ich tatsächlich Bowls. Bowls kannst du so geil zusammenstellen. Du kannst sie gut vorbereiten, du kannst easy darauf achten, dass du deine Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, gut verteilt hast. Du kannst easy deine Ballaststoffe mit abdecken. Das ist für mich eigentlich so eine geile, aber auch moderne Form, gesund darmfreundlich zu essen.
Also ich muss jetzt sagen, ich muss noch einmal ganz kurz auf die Mochelsoße eingehen. Das finde ich ja total verrückt. Ich finde, als Kind waren ja Pilze und vor allem Mocheln eher bei vielen abschreckend. Also da muss ja was drin sein, was du schon immer ganz geil fandest. So von gesundheitlicher Perspektive aus betrachtet. Aber klingt sehr nach Fine Dining schon fast. Also richtig coole Rezeptidee auch.
Meine Mutter ist sehr frankophil. Das heißt, sie ist Französischlehrerin gewesen, hat selber auch über ein Jahr in Frankreich gelebt. Und dadurch war der Einfluss unserer Küche teilweise schon sehr hat einen französischen Einschlag gehabt. Und an den Morcheln habe ich tatsächlich die Konsistenz, neben dem Geschmack, aber auch die Konsistenz geliebt. Und die haben ja so ganz viele Poren. Und da hat sich halt diese Soße einfach perfekt reingesetzt.
Ja, geil. Ich habe Hunger. Okay, Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zu unserer Darmgesundheit. Aber ich würde da ganz gerne mal mit so einem Basic starten, so vom Mund gestartet mit Finale Grande im Klo. Welche Bereiche durchläuft denn die Nahrung in unserem Körper und was passiert da mit ihr?
Genau, also den Teil, den wir am meisten quasi ignorieren, ist die Vorverdauung, die im Mund beginnt. Der Mund bzw. der Kauvorgang hat im Prinzip zwei grobe Ursachen oder Gründe, warum wir das machen. Das eine ist natürlich das Zerkleinern, weil wenn das Ganze mal im Magen landet, am Ende des Magens ist ein Schließmuskel und dieser Schließmuskel lässt nur paar Millimeter große Stücke durch. Das heißt, das Essen muss auf jeden Fall zerkleinert werden, sonst wird es quasi, verbleibt es sehr, sehr lange im Magen. Und zum anderen haben wir auch Verdauungsenzyme in unserem Speichel, die der Vorverdauung der Lebensmittel dienen. Wir können das daran zum Beispiel feststellen, wenn wir auf einem Stück Baguette lange genug rumkauen, dann schmeckt das am Anfang erstmal nicht süß, ja, ganz typisch nach Teig, nach Brot. Und wenn wir aber lange darauf rumkauen, dann schmeckt das auf einmal süßlich. Das liegt daran, dass die Verdauungsenzyme im Mund dann angefangen haben, diese längeren Kohlenhydratketten zu spalten. Und wenn die dann feiner gespalten werden, dann wird da letzten Endes Zucker draus. Und das können wir schmecken. Wenn wir das Ganze dann schlucken, dann rutscht das über die Speiseröhre in den Magen und im Magen findet grob die Eiweißvorverdauung statt. Jeder, der das Gericht Ceviche kennt, Ceviche ist zum Beispiel roher Fisch, wo wir Zitronensaft drüber träufeln. Und durch den Zitronensaft sieht der Fisch dann aus, wie wenn es angebraten wäre. Das heißt, wir haben eine Eiweißdenaturierung. Das Eiweiß verändert sich quasi, wie wenn wir es anbraten würden. Und das Ganze funktioniert auch im Magen. Der Magen hat einen sehr sauren pH. Das heißt, wir denaturieren das Eiweiß und fangen es an, auch über die Enzyme aufzuspalten. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil Proteine und Eiweiße sind Eiweißmoleküle, sogenannte Aminosäuren in einer Kette. Und wir können die Aminosäuren aber nur einzeln aufnehmen. Das heißt, wir müssen jedes Eiweiß bis auf seine einzelnen Aminosäuren runterbrechen, sonst können wir mit dem wertvollen Eiweiß gar nichts anfangen. Zudem ist es so, dass wir im Magen natürlich auch eine Keimabwehr haben durch den sauren pH, überleben das die meisten Erreger oder Problemkeime, Viren sehr, sehr schlecht oder gar nicht im Idealfall. Und dementsprechend ist es unsere Eintrittspforte, dass da nichts groß passiert. Dann geht das Ganze weiter über eben diesen Magenausgang mit dem Schließmuskel. Dann beginnt der 4 bis 6 Meter lange Dünndarm. Und zu Beginn des Dünndarms, da kommt dann die Gallensäure und die Bauchspeicheldrüsenenzyme dazu. Und da wird dann quasi querbeet Fette, Eiweiße und die Kohlenhydrate weiter aufgespalten, die dann auch im Dünndarm tatsächlich aufgenommen werden. Das, was im Dünndarm aufgenommen wird, ist so ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, am Anfang wird zum Beispiel Glucose, der Traubenzucker, sehr schnell aufgenommen. Über die gesamte Länge werden Eiweißbausteine und Fette aufgenommen. Und am Ende des Dünndarms wird zum Beispiel Eisen oder B12 noch mit aufgenommen. Und wenn der Dünndarm dann endet, dann geht es wieder über einen Klappenmechanismus in den Dickdarm. Und der Dickdarm dickt, wie der Name schon sagt, den Speisebrei ein. Dort werden keine oder beziehungsweise kaum noch Nährstoffe aufgenommen. Es wird vor allem über die Wasserregulation die Konsistenz des Speisebreis, in dem Fall dann vom Stuhlgang letzten Endes bestimmt. Und was passiert ist, dass die Sachen, die wir nicht verdauen können, wie zum Beispiel Ballaststoffe, die treffen dann dort auf Bakterien mit ihren vielen Tausenden von Enzymen. Also Enzyme sind quasi Werkzeuge, die die Bakterien mitbringen, um die Nahrung zu spalten. Und die Ballaststoffe können wir Menschen mit unseren Enzymen nicht spalten, aber die Bakterien schon. Und dementsprechend nutzen die das als Energiegewinnung. Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren, die dienen wiederum unserer Darmschleimhaut als Nahrung. Und sie produzieren aber auch zum Teil Vitamine und Mineralstoffe. Also ein riesenspannender Vorgang. Das war jetzt wirklich die extrem kondensierte Form, euch das zu beschreiben. Und ja, wenn das Ganze dann seine richtige Konsistenz gefunden hat und der richtige Moment da ist, wir entspannt sind, wir nicht gerade vor dem Tiger oder vorm Chef weglaufen, dann kommt irgendwann das Signal, dass das Ganze auch raus will.
Ich glaube, da ist jetzt schon mal richtig klar geworden, wie zentral eigentlich unsere ganze Magen-Darm-Trakt ist, was Nährstoffaufnahme und Co. angeht und dann letztendlich auch unsere Gesundheit angeht. Weil ich denke mal, wenn da was nicht funktioniert, dann hat das natürlich auch seine weiteren Folgen, wie so ein, wie ich sage ja auch ganz gerne, so unser Körper ist wie so ein Zahnrad. Wenn da mal was nicht funktioniert, dann geht es halt nicht weiter und kann dann irgendwo anders noch größere Probleme mit sich bringen. Da habe ich jetzt aber noch ganz kurz eine Frage. Und zwar, was wir ja jetzt erstmal aktiv als allererstes umsetzen können, wäre ja, den Speisebrei in unserem Mund so gut wie möglich zu zerkleinern. Ich kann mich da noch daran erinnern, dass mein Vater gesagt hat, 21 Mal kauen. Gibt es da irgendwie so eine Regel? Oder
Also
was
im
würdest du mir
Ayurveda
sagen?
nennt man das Ganze Schmauchen, ein ganz komischer Begriff in meinen Augen. Und da spricht man tatsächlich von 30 bis 40 Mal jeden Bissen zu kauen.
Oh,
Das ist
wow.
etwas, wo ich persönlich auch daran scheitere. Das ist, es ist wahnsinnig lange und es ist wahnsinnig ungewohnt. Und ja, das ist etwas, aber es ist definitiv die 21 Mal kauen sind schon mal wesentlich besser wie das, was die meisten von uns machen. Und ich denke, es ist auch realistischer tatsächlich, dass wir sowas umgesetzt bekommen. Also ich gehe da gerne mit der Regel von deinem Papa.
Ja, ich muss auch tatsächlich mich immer daran erinnern, weil ich wahrscheinlich auch sogar noch weniger kaue, so unangenehm das klingen mag. Ich finde, wenn man sich selbst auch so ein bisschen in diesen Gesundheitsthemen bewegt, dann muss man sich selbst trotzdem auch nochmal daran erinnern, weil ich meine, Stress ist ja auch so ein Punkt, dann haut man sich schnell irgendwas rein und dann ist es runtergeschluckt, schneller als man denkt. Also ich glaube, wenn man da mal anfängt, drauf zu achten, dann fällt einem da schnell auf, dass man sich da auch erstmal irgendwie ein bisschen dran gewöhnen muss, wieder so lange zu kauen und so langsam zu essen.
Komplett. Also das ist
Ja.
tatsächlich so, du kannst ja auch viel größere Mengen oder du isst viel größere Mengen, wenn du nicht gescheit
Ja.
kaust.
Voll.
Auch das ist ja dann für deine Verdauung nicht gut, wenn du dich quasi überisst, weil das Signal deiner Sättigung erst zu spät einsetzt. Also das hat noch viel mehr Folgen, als dass wir einfach nur zu große Brocken im Magen liegen haben.
Total. Da habe ich auch noch einen passenden Spruch von meinem Vater, der jetzt eigentlich nicht so passend ist, aber zu uns immer gesagt, wenn es was richtig Leckeres zu essen gab, ihr müsst schnell essen, damit ihr euer gegen euer Sättigungsgefühl ankämpft.
Krass.
Ja, kannst dir
Nicht,
vorstellen, oder?
das war jetzt nicht so der gesundheitliche Tipp, ne?
Ja, voll. Das war dann so die Eintrittspforte in eine Essstörung. Nein, Spaß. Ja, aber ich würde jetzt ganz gern zu einer meiner Lieblingsthemen kommen, und zwar Mythen. Da würde ich ganz gerne mit einem anfangen, beziehungsweise das ist jetzt eher nicht so ein Mythos, sondern eher eine Rückfrage, weil da streiten sich ja die Geister, beziehungsweise da wird ganz oft gesagt, das ist gut wegen den Milchsäurebakterien und zwar fermentiertes wie Kimchi und Sauerkraut. Sind die jetzt so gesund, weil sie eben Milchsäurekulturen enthalten? Also wenn man jetzt, wenn sie jetzt nicht homogenisiert sind oder lange haltbar gemacht worden sind, sondern im Kühlregal stehen. Also sind es da eben diese Milchsäurekulturen, die den positiven Effekt auf unseren Darm haben? Oder ist es doch eher, dass es einfach nur ein Präbiotikum ist, also ein Futter für unsere Darmbakterien?
Ich denke, es ist vieles von dem. Also letzten Endes, Fermentation wird genutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen oder wurde genutzt. Das liegt daran, dass die Lactobacillen, also die Milchsäurebakterien, wie der Name schon sagt, gut unter Sauerstoff, ohne Sauerstoff leben können. Und die produzieren dabei Milchsäure, was den pH senkt. Und durch den niedrigen sauren pH konnten dann wiederum andere Mikroorganismen in diesem Lebensmittel nicht mehr so gut überleben. Und damit hatten wir eine tolle Art und Weise, Lebensmittel zu konservieren. Was bei diesem Prozess passiert, ist, dass die Bakterien, das fermentierte Gemüse jetzt in dem Fall, vorverdaut. Das heißt, wir können die Makronährstoffe und Mikronährstoffe in den fermentierten Lebensmitteln besser aufnehmen, leichter verdauen. Plus, wir haben durch die Fermentation der Bakterien eben die Milchsäure, die ja auch einen sehr guten Effekt haben kann. Das heißt, sie kann auch den pH in unserem Verdauungstrakt positiv in den sauren Bereich regulieren. Plus, die Bakterien haben angefangen, verschiedene Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C auch beim Sauerkraut zu produzieren. Das heißt, wir haben dadurch nochmal ein vitaminangereichertes Lebensmittel. Und last but not least, zu diesen Vorteilen haben wir damit natürlich auch potenziell probiotische Bakterien. Bei diesen probiotischen Bakterien ist es leider halt unklar, ob die den Magen-Darm-Trakt, die Magen-Darm-Passage überhaupt überleben. Das heißt, bei einem Probiotikum, was wir uns einschmeißen, ist idealerweise vorher untersucht worden, ob diese Bakterien die Magen, vor allem die Magensäure überleben. Das gibt Bakterien, die das schaffen, auf natürliche Art. Und die anderen wurden in der Regel magensäureresistent verkapselt. Aber im Prinzip jetzt nochmal auf unsere fermentierte Lebensmittel zu sprechen, dass wirklich diese probiotischen Bakterien auch dort ankommen, wo sie probiotisch wirken, müssten sie von natürlicher Art und Weise resistent sein gegen den sehr, sehr niedrigen pH der Magensäure. Und das ist halt tatsächlich nicht immer automatisch gegeben. Aber ich denke, in einigen Fällen tatsächlich funktioniert das trotzdem.
Okay, interessant. Und dann komme ich zu einem weiteren Punkt. Damit wird ja dann auch ganz oft geworben, in 7 Tagen darmgesund, mehr oder weniger. Saft, Suppen und Teekuren. Ist es denn sinnvoll, seinen Darm auf diese Art und Weise, ich nehme es jetzt mal in Anführungszeichen, zu entlasten?
Ich persönlich bin tatsächlich kein gigantischer Fan von diesen Hauruck-Kuren. Das liegt vor allem daran, dass wir dadurch keine Gewohnheit verändern. Und die Gewohnheit ist letzten Endes das, was Darmgesundheit ausmacht. Also das, was du 80-90% des Jahres über machst und isst und trinkst, das hat den Einfluss auf deinen Darm und nicht das, was du dann 7 Tage lang völlig extrem gemacht hast. Insgesamt ist es schon so, dass wenn wir unseren Verdauungstrakt entlasten, indem wir ihm einfach wenig oder gar nichts zum Verdauen geben, dass die Schleimhaut und manche Sachen dann schon auch regenerieren können. Ich persönlich mache das für mich so, dass ich intermittierend faste. Das heißt, ich habe mehrere Tage in der Woche, wo ich quasi 16 Stunden nichts esse, wo dann der Darm auch regenerieren kann. Und es ist aber für manche Menschen brauchen oft so einen Startschuss in eine Lebensstil- oder in eine Gewohnheitsveränderung, die dann ein bisschen extremer ist. Und für sowas kann es durchaus auch mal sinnvoll sein, eine kurze Kur einzuschieben. Wo ich wirklich kein Freund bin, ist bei diesen Saftkuren. Da muss man extrem darauf achten, dass sie nicht zu viel Fruchtzucker enthalten. Wenn man das mit, sage ich mal, sehr gemüselastigen Säften macht, okay, kann man durchaus machen. Aber da wäre mein Appell auf jeden Fall, mal zu gucken, ob da jetzt sehr viel fruchtzuckerhaltiges Obst noch mit reingeschmissen wurde. Das wäre dann von meiner Seite aus nicht sinnvoll.
Und wie siehst du das, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt dieses 7 Tage Saftfasten, dann trinkt man ja quasi 7 Tage nur den Saft. Gehen wir jetzt auch mal davon aus, das sind Gemüsesäfte, vielleicht auch gemischt mit Tee und einer Gemüsesuppe. Dann ist es doch so, dass ja eigentlich ab Tag 2, aber berichtige mich gerne, die Verdauung eher aufhört zu arbeiten. Das heißt, das, was noch restemäßig in einem drin ist sozusagen, würde ja nicht mehr wirklich rauskommen. Ich erinnere mich nämlich daran, dass beim Buchinger Fasten zum Beispiel man dann immer Darmeinläufe machen sollte. Also wer Darmeinläufe nicht kennt, sich Wasser hinten in den Popo rein, natürlich nach Anleitung und dann sich nochmal entleert. Würdest du sagen, dass das jetzt in so 7 Tagen eher dann kritisch ist, wenn man diese Einläufe sozusagen nicht macht oder dass es eigentlich noch im Rahmen ist? Also da sollte man jetzt keine Angst davor haben sozusagen.
Also Angst würde ich nicht davor haben automatisch. Ich würde darauf achten, wie geht's meinem Bauch? Habe ich Bauchschmerzen oder ist da irgendwas, fühlt sich irgendwas nicht gut an? Ich halte es tatsächlich für durchaus sinnvoll, die Verdauung noch so ein bisschen am Laufen zu halten. Weil es ist natürlich schon, dass auch bei dem Verdauungsprozess oder gerade im Dickdarm dann auch Giftstoffe produziert werden können. Und wenn wir eben keine Verdauung haben oder in dem Fall Verstopfung herbeigeführt, dadurch, dass wir nichts essen, dann kann das tendenziell auch wiederum eine Belastung für unseren Körper sein, weil er einfach mit sehr viel mehr Giftstoffen oder unsere Schleimhaut im Darm mit sehr viel mehr Giftstoffen umgehen muss. Also insofern finde ich die Idee beim Buchinger Fasten, dabei dann auch abzuführen, tatsächlich gut. Wenn wir das Thema zum Beispiel nehmen, man fastet 7 Tage, man isst quasi nichts, führt dann zusätzlich noch ab, was ja auch nochmal in einer gewissen Form energieraubend ist, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit und plant euch dann nicht die Woche ganz normal als Arbeitswoche. Das wäre, also ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber wenn ich sowas machen würde, würde ich sowas tatsächlich auch im Urlaub machen.
Ja, voll. Also das war, ich habe mir tatsächlich erst gedacht, ja, nö, ich arbeite da noch, aber das funktioniert nicht. Also man muss ja da eigentlich auch arbeiten zwischen Aktivität und Ruhephasen, aber trotzdem, selbst wenn man die Aktivität geht, dann ist damit jetzt nicht Arbeiten gemeint, sondern einfach Bewegung gemeint an der frischen Luft und so weiter. Also kann ich dir 100% zustimmen.
Genau, weil also allein ja. Tatsächlich Fasten ist auch Stress. Man kann sich das so vorstellen, Sauna, Eisbäder und auch Fasten ist erstmal Stress für den Körper. Und der positive Effekt kommt dann, dass der Körper durch diesen Stress angeregt wird, zu regenerieren oder zu regulieren. Und es ist immer der Punkt, wenn der Stress zu groß wird, wenn ich zu lange im Eisbad war, wenn ich zu lange in der Sauna war oder wenn ich angeschlagen in die Sauna gegangen bin oder wenn ich zu lange faste oder mich gleichzeitig noch körperlich oder mental durch Arbeit belaste, dann kann es sein, dass dieser positive Effekt den Körper überwältigt und deswegen werden gar nicht so wenige nach dem Fasten krank, weil einfach das System überlastet wurde.
Ja, ich glaube, das ist auch noch mal so ein spannendes Thema, haben wir vorhin schon drüber geredet, wo man eine ganze Podcast-Folge mit füllen könnte. Deswegen kommen wir jetzt zu einem nächsten Mythos, und zwar Gluten und Milchprodukte sind per se schlecht für den Darm. Ich persönlich kann es ja nicht essen, aber ich würde jetzt da nicht auf andere Schlussfolgern. Was würdest du da sagen?
Also ich würde auch diese Absolutheit definitiv herausnehmen. Beim Gluten ist es so, ganz viele sagen, ich vertrage kein Gluten und seitdem ich Weizen weglasse und auf Dinkel umgestiegen bin, geht es mir viel besser. wir müssen dabei wissen, dass Dinkel mehr Gluten enthält als Weizen. Und das, was die meisten umgangssprachlich als Glutenunverträglichkeit bezeichnen, ist, dass sie Weizen nicht vertragen. Und Weizen hat neben dem Gluten andere Stoffe in sich, die nennt man Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Man kann es quasi als Fraßschutz des Getreides gegen Fressfeinde nennen. Und darauf reagieren tatsächlich meiner Erfahrung nach mehr negativ als auf das Gluten. Weil Dinkel wiederum wird halt echt ganz, ganz oft vertragen. Also insofern, Gluten automatisch wegzulassen, würde ja auch bedeuten, ich verzichte auf Dinkel, ich verzichte auf Roggen und so weiter. Das braucht es in den meisten Fällen nicht. Es gibt ein Leaky Gut-Syndrom, wo quasi die Darmbarriere gestört ist. Wenn diese Darmbarriere massiv gestört ist, kann es sich lohnen, auf Gluten eine Zeit lang zu verzichten, weil es ein immunologischer Trigger sein kann. Und beim Leaky Gut ist es so, die Darmbarriere quasi der Schutzwall gegenüber dem, was im Darm ist, ist einfach schwächer. Und wenn dann so ein riesen Glutenmolekül kommt, dann kann es einfach sein, dass es die Schleimhaut nochmal zusätzlich schädigt und das Immunsystem aktiviert und überempfindlich macht. In diesen Situationen kann es tatsächlich sinnvoll sein, zeitlich begrenzt auf Gluten zu verzichten. Und bei den Milchprodukten ist es so, Milchprodukte wegzulassen lohnt sich ganz oft bei Hautproblemen tatsächlich. Also Milchprodukte wirken oft proentzündlich und produzieren vor allem bei Akne oder sowas, Akne-Neurodermitis-Probleme meiner Erfahrung nach. Und bei Milchprodukten muss man auch groß unterscheiden, ist es jetzt ein Kuhmilchprodukt oder Ziege oder Schaf. Die unterscheiden sich nämlich häufig in der Eiweißstruktur. Wenn wir von einer Milch oder wenn wir sagen, lass bitte Milchprodukte weg, dann meinen wir nicht das oft wegen der Laktose, also dem Milchzucker, sondern wegen dem Milcheiweiß. Und bei Kühen ist es so, dass die meisten Kühe mittlerweile eine Mutation in ihrem Eiweiß haben und diese quasi das neumodische Eiweiß vertragen wir sehr viel schlechter und können verdauen können wir es schon genauso gut, aber das, was daraus in der Verdauung entsteht, macht uns Probleme. Und es gibt noch Urkühe, die ein anderes, das alte Eiweiß haben, was wir besser vertragen, und das haben auch Ziegen und Schafe. Und dementsprechend vertragen wir oft Produkte aus dieser Region oder aus dieser Gruppe besser. Zudem, warum vertragen wir Milchprodukte eventuell nicht gut? Insbesondere, wenn Milchprodukte homogenisiert wurden, dann ist die Fettstruktur, also die Verteilung der Fetttröpfchen anders. Und unsere Verdauung scheint ein Problem damit zu haben, diese homogenisierten Milchprodukte dann gut zu verdauen. Also auch da ist es so, wir verwenden bei uns daheim idealerweise eher Heumilchprodukte, die maximal pasteurisiert sind, also wo quasi erhitzt wurden, damit keine Keime drin sind. Viele meiner Patienten organisieren sich tatsächlich sogar Rohmilch. Rohmilch ist ja dann komplett unbehandelt, deswegen hat man da auch ein gewisses Infektionsrisiko. Ist jetzt auch an dieser Stelle keine automatische Empfehlung von meiner Seite, sondern ich berichte nur, was mir meine Patienten sagen. Viele Patienten, die tatsächlich Milchprodukte nicht vertragen, vertragen Rohmilch ohne Probleme. Also, wie man sieht, diese pauschale Aussage, Milchprodukte sind nicht gut für unseren Darm, da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen, die man beachten sollte, warum Milchprodukte eventuell nicht vertragen werden. Und auch hier ist es tatsächlich so, pauschal würde ich es nicht ausschließen, Milchprodukte zu konsumieren. Milchprodukte können gerade Joghurt sehr, sehr darmgesund sein. Quark kann eine ganz tolle Eiweißquelle sein, Käse kann eine ganz tolle Eiweißquelle sein. Also insofern würde ich nicht pauschal sagen, dass man es weglassen sollte.
Ja, voll gut. Also da habe ich jetzt tatsächlich sogar noch was dazu gelernt mit den Milchprodukten und dem Milcheiweiß, dass es quasi auch bei Ziege und bei Schaf unterschiedlich ist. Ich dachte tatsächlich immer, dass es nur in der Laktose, an dem Laktoseanteil liegt. Ich meine nämlich auch, dass er sich unterscheidet, was die Hautproblematik angeht. Ist, glaube ich, auch für viele weitere einfach interessant, weil ja Haut neben Darm auch ein wahnsinnig wichtiges Thema ist für das Selbstbefinden. Ich finde es auch gut, ich glaube, da ist jetzt auch richtig klar geworden, wie wichtig einfach auch die Qualität der Produkte ist. Also klar, es gibt einfach auch minderwertige Produkte, jetzt nicht nur im Bereich, wenn wir uns jetzt mal Gluten befinden, Weizen, Dinkel, das kann man ja mittlerweile auch gar nicht mehr so richtig differenzieren, weil Dinkel teilweise auch in der Massenindustrie produziert wird, weil die Industrie gemerkt hat, oh, das kommt jetzt als gesünder an. Aber ich denke, wenn man da irgendwie auch vor allem zu Bauern in der Umgebung, sodass man sich da einfach mal wieder ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, die halt einfach auch natürlich produzieren, wo man weiß, okay, das ist jetzt keine Riesenproduktion, sondern da wird noch irgendwie auf Qualität Wert gesetzt, ist, glaube ich, auch schon wahnsinnig hilfreich, oder? Also allein schon klar, an der Qualität, also
Wenn man da arbeitet. Die Qualität ist extrem wichtig. Zu dem Thema Laktose, die unterscheidet sich die Menge tatsächlich kaum zwischen Ziege, Schaf und Kuh. Das ist nämlich, wenn du Laktoseintoleranz bist, dann bringt dir das nichts, auf Schaf oder Ziege umzusteigen.
Ja, ich habe nämlich schnell gemerkt, dass ich alles nicht vertrage. Deswegen habe ich mich damit auch gar nicht mehr beschäftigt. Für mich sind Milchprodukte einfach für mich persönlich, weil ich sie seit Kindheitsalter, glaube ich, nicht vertrage, einfach schon immer raus. Auch wenn ich Käse extrem lecker finde. Wirklich sehr lecker finde. ja, dann kommen wir mal zu einem Thema, das lese ich ja ganz oft bei dir auch tatsächlich. Wenn wir jetzt um eine darmgesunde Ernährung sprechen, wenn man schon irgendwie wirklich intensive Probleme hat mit der Verdauung, dann, kannst du mich wieder berichtigen, empfiehlst du ja ganz gerne auch diese Low-Food-Map-Ernährung, richtig?
Genau, also ich bin mit restriktiven Ernährungen immer sehr zurückhaltend, aber in manchen Fällen kann es manchmal sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel an einer Dünndarmfehlbesiedlung oder einem Reizdarmsyndrom leidest, für einen begrenzten Zeitraum dich Low FODMAP zu ernähren, einfach um deinem Darm Ruhe zu geben und den regenerieren zu lassen.
Und was genau ist jetzt diese Low FODMAP-Ernährung?
Also das Wort FODMAP steht im Prinzip für verschiedene Längen an Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen. Übersetzt kann man quasi sagen Ballaststoffe und Zuckeralkohole. Zuckeralkohole wären zum Beispiel Xylitol oder Erythrol, also so Süßungsstoffe. Und de facto ist es eigentlich alles, was blähen könnte, wird dann rausgelassen. Alles, was Bakterien nutzen könnten zur Energiegewinnung, wird rausgelassen. Also ganz klassisch Hülsenfrüchte, ja, Linsen und Bohnen blähen uns ja. Lauch, Kohlsorten, Knoblauch, Zwiebeln, aber auch Pilze können zum Beispiel sehr FODMAP-haltig sein.
Und ist da dann bei dieser Ernährung das Ziel, dass man diese Produkte, die du jetzt gerade zum Beispiel genannt hast, wieder so langsam einbaut in der Ernährung, dass man den Körper dran gewöhnt? Oder wie läuft das ab? Weil ich glaube, Low FODMAP ist bestimmt auch schwer umzusetzen. Hört sich jetzt das, zumindest sehr, das ist mega relativ schwer an.
Also wenn du Laktoseintolerant bist, dann hast du eine sehr begrenzte Lebensmittelgruppe, auf die du achten musst. Fructose genauso. Bei den FODMAPs, in dem Wort FODMAP steckt Laktose drin und Fructose und noch zig andere Stoffe. Das heißt, du hast riesige Lebensmittelgruppen, die du dann weglassen musst. Deswegen meine dringende Empfehlung, sowas auch immer nur kurzfristig zu machen. Also ich sag mal 4 bis 6 Wochen und dann anfangen wieder einzuführen. Allerhöchstens 3 Monate, aber da auch unbedingt mit Begleitung, dass die Mangelernährung nicht zu krass wird. Hat mehrere Gründe. Einerseits, klar, uns fehlen dann Makronährstoffe, Mikronährstoffe, wenn wir uns so ernähren. Plus wir hungern quasi auch unsere guten Bakterien im Dickdarm aus. Deswegen sollte man das reduzieren. Und ja, es ist mega schwierig umzusetzen, aber wenn man entsprechende Beschwerden hat, kann es sich halt trotzdem lohnen, weil einfach die gesamte Gas- und Giftstoffbildung im Darm einfach mal deutlich reduziert werden kann. Und dadurch kann auch dann eine gereizte oder überempfindliche Schleimhaut einfach mal zur Ruhe kommen.
Okay. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage an dich, die wahrscheinlich auch für viele jetzt die interessanteste ist. Und zwar, was macht in deinen Augen eine optimale Basic-Darmgesunde Ernährung aus?
Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, es gibt 3 Säulen. Es gibt das, was du isst und trinkst, es gibt das, was du nicht essen und trinken solltest und es gibt die Säule, wie du isst und wann du isst. Bei dem, was man essen sollte, an oberster Stelle genau das, was bei der Low-FODMAP-Ernährung rausfliegt, solltest du bei der darmgesunden Ernährung wieder einbauen. Das sind nämlich die Ballaststoffe. Daneben ist es gut, darauf zu achten, dass wir viel Polyphenole zu uns nehmen. Das sind, sage ich mal, grob Farbstoffe. Das heißt, du solltest viel unterschiedliches Gemüse für die Ballaststoffe essen, was auch noch schön bunt ist. Bitterstoffe wie zum Beispiel in Rucola, Endiviensalat, Chicorée, Mangold, Spinat, sowas ist auch super, um unsere Verdauungssäfte anzuregen. Tatsächlich, wenn wir uns auch schön bitter ernähren, ist unser Süßhunger ein bisschen weniger. Zucker ist nämlich tatsächlich einer der Stoffe, die in die Säule 2 gehören, was wir nicht zu viel essen sollten. Genau, das wären wichtige Sachen, die wir essen sollten. Bei den Sachen, die wir weglassen sollten, alles, was künstlich ist, das heißt Fertigprodukte, Emulgatoren, Konservierungsstoffe sollten möglichst wenig konsumiert werden. Zucker ist ein Riesenthema. Zucker fördert Fehlbesiedlungen, fördert Pilzwachstum in unserem Darm. Ist tatsächlich der Stoff, mit dem ich am meisten Probleme habe, wenn ich ihn regelmäßig in einer höheren Menge wieder konsumiere. Und meine höhere Menge ist immer noch im Vergleich zur Otto-Normalbevölkerung immer noch wenig. Alkohol kann ein Thema sein. Ja, das heißt, wenn man mal am Wochenende irgendwie ein Glas Wein trinkt, ist das nicht das Thema. Aber wenn ihr regelmäßiger Wein trinkt oder regelmäßiger Alkohol konsumiert, oder auch harten Alkohol konsumiert, dann ist das für die Schleimhaut. Das fördert quasi, man kann so, ohne jetzt Angst zu machen, Instant Leaky Gut. Das ist tatsächlich ein Thema. Und Weizen ist etwas, was ich versuche tatsächlich bis auf Ausnahmen auch in meiner Ernährung draußen zu lassen, eben wegen diesen ATIs, die einfach, die sind von Natur aus so gebaut, Verdauungsbeschwerden zu machen. Ja, also insofern, man kann sich überlegen, dann einen Sauerteig zu nehmen mit Weizen, um quasi solche Stoffe abzubauen oder zu reduzieren. Aber insgesamt greife ich da wirklich lieber auf andere Lebensmittel zurück. Und bei der dritten Säule, quasi wie wir essen sollten, da ist es tatsächlich sehr gut, wenn wir 4 bis 5 Stunden Pausen zwischen unseren Mahlzeiten lassen, damit sich unser Darm in dieser Zeit regenerieren kann. Und ganz, ganz wichtig, wann wir zuletzt abends essen. Ich versuche idealerweise so zwischen 18 bis 19 Uhr gegessen zu haben, dass mein Darm idealerweise 4 Stunden Zeit hat zu verdauen, bevor ich ins Bett gehen kann. Ich tracke mittlerweile meinen Schlaf, meine Herzratenvariabilität, meine Erholung seit 3 Jahren. Und ich kann zu 100% quasi darauf wetten, wenn ich später esse, dann merkt man oder dann ist mein Körper 2 bis 4 Stunden von der Nacht damit beschäftigt, zu verdauen. Und dadurch ist meine Herzrate, ich habe einen Ruhepuls normalerweise so um die 55 in der Nacht. Und wenn ich dann was gegessen habe, dann habe ich einen 70er oder 80er Puls und eine sehr, sehr viel niedriger Herzratenvariabilität, was bedeutet, dass mein Körper einfach schlechter regeneriert in dieser Zeit.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele auch ziemlich interessant, weil ich glaube, da denken wenige dran, dass eben, wenn man spätabend ist, das auch sich sehr stark auf den Schlaf auswirken kann, was ja dann am Ende auch irgendwie so eine Teufelsspirale ist. Ich habe damit leider auch aktuell zu kämpfen, weil ich einfach aus, mein Freund, der macht noch einen Deutschkurs und dann kommt er erst um 9 Uhr abends nach Hause und dann essen wir um 9. Das ist fatal. Ich merke das richtig, wie ich dann absolut gerädert in der Früh aufwache. Muss ich mir jetzt auch wieder zu Herzen nehmen. Jetzt habe ich noch, also das hast du wahnsinnig gut zusammengefasst. Ich glaube, damit können viele Leute auch ein bisschen was damit anfangen, dass man da einfach an diese drei Punkte denkt. Jetzt noch eine lifestyleige Frage, weil das in letzter Zeit öfters mal bei uns Thema geworden ist. Der Verdauungsschnaps, macht der Sinn oder nicht? Weil du das an Alkohol gerade angesprochen hast.
Er macht tatsächlich keinen Sinn. Gibt sehr gute Studien, gerade wenn wir ja Käse gegessen haben. Da gibt es ja diesen Spruch, Käse schließt den Magen, Alkohol öffnet ihn. Es ist tatsächlich nicht so, dass uns der Alkohol beim Verdauen hilft. Was tatsächlich unterstützend wirken kann, sind die Bitterkräuter im Schnaps, also gerade bei den Verdauungsschnäpsen. Aber da würde ich tatsächlich auf andere Bitterlieferanten zurückgreifen. Man kann es für den Geschmack trinken, aber gesundheitlich muss ich diesen Mythos tatsächlich leider komplett entkräften.
Na, dann wissen wir ja, was wir irgendwann als Produkt machen. Schön Bittersaft für danach, ohne Alkohol.
Ja, wieder. Also sowas ist, also ich liebe bitter und ich liebe auch bitter vor oder nach dem Essen, aber es gibt tatsächlich gar nicht so viele Produkte, die wirklich damit auch ohne Alkohol auskommen.
Ja, oder? Also ist mir auch schon aufgefallen, weil ich bin auch krasser Bitter-Fan bin da auch noch nicht so, ich habe da auch noch nicht so viel gefunden. Ess halt dann immer irgendwie noch so ein bisschen Rucola danach. Fun Fact. Das ist meine Nachspeise. Thomas, tausend Dank für all dein Wissen, vor allem für alle, die zuhören. Das ist bei uns gerade Sonntag, also du nimmst dir gerade Sonntag deinen freien Tag dafür Zeit, uns dein Wissen zu teilen. Ich würde dir jetzt ganz gerne noch die Abschlussworte überlassen.
Ja, erstmal vielen Dank für diesen spannenden Podcast und diese spannend aufgearbeiteten Fragen. Ja, insgesamt, Darmgesundheit ist kein 7-Tage-Programm, sondern eher ein lebenslanges Programm, aber auf jeden Fall mehrere Monate. Das heißt, wenn man seinen Darm umstrukturieren will, darf man und sollte man da Zeit und Geduld mitbringen. Das ist ein bisschen wie wenn du den Garten neu anlegen möchtest. Du stehst vor einem verwilderten Garten, dann musst du erstmal Unkraut zupfen, dann musst du die Erde erneuern, dann kannst du säen und dann musst du halt warten, bis das Ganze gewachsen ist. Und so funktioniert das in unserem Darm letzten Endes auch. Das heißt, für alle, die sich auf die spannende Reise zu mehr Darmgesundheit begeben möchten, einfach tatsächlich Zeit mitbringen, Geduld mitbringen, auch mal Ausnahmen machen, nicht den ganzen Erfolg eines Darmaufbaus kaputt. Es ist das, was du zu 80-90% in deinem Leben machst, was dann die Auswirkung hat.
Das war eine sehr coole Metapher. Dankeschön.
Sehr gerne.